Chemie kennt keine Liga. Der HFC-Podcast der Mitteldeutschen Zeitung.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Chemie kennt keine Liga, dem HFC-Podcast der Mitteldeutschen Zeitung. Und ja, es gibt so Tage, da will man eigentlich überhaupt nicht über Fußball reden, da will man überhaupt nicht über den HFC reden. Vor zwei Wochen, als wir den letzten Podcast aufgenommen haben, damals mit Fabian, da war der HFC Tabellenführer, punktgleich mit Lok. Jetzt, Tobias Große sitzt vor mir, sind sie es nicht mehr.
Jetzt sind sie es nicht mehr. Julius Lukas sitzt vor mir, der gerade die Einleitung gegeben hat, um das noch zur Vollständigkeit halber
dazu zu
bringen. Genau, der HFC ist nicht mehr Tabellenführer. Innerhalb von 14 Tagen sind wir jetzt 6 Punkte hinter Lok Leipzig, die mit beeindruckender Konstanz schon wieder irgendwie vorne wegmarschieren. Wie vergangene Saison und sogar noch ein Spiel weniger haben, jetzt am Mittwochabend in Jena. Also wenn Lok das gewinnt, dann sind schon 9 Punkte.
Wahnsinn, Wahnsinn. Wir müssen natürlich darüber reden, auch wenn ich eigentlich wirklich, ich habe ja gestern geschrieben schon, eigentlich habe ich überhaupt keine Bock auf diesen scheiß Podcast heute. Aber nee, wir sind ja Chemie, kennt keine Liga, insofern reden wir immer darüber. Ja, woran es gelegen hat, das fragt man dann immer so schön. Ja, vielleicht kannst du, warst ja in Zwickau, wir hatten ja gestern kurz Kontakt, während du mit dem Auto zurückgefahren bist. Ja, was war das für ein Spiel da in Zwickau, woran hat es denn dort gelegen?
Ja, man kennt ja dieses berühmte Internet-Meme wahrscheinlich, woran er die gelegen hat, macht genau. Man sich dann am Ende immer. Genau, ich war gestern in Zwickau, ich war auch vergangene Woche beim Spiel gegen den BFC Preußen.
Auch was, nicht viel angenehmer.
Ich aus dem Urlaub zurück, zweimal HFC, zwei Niederlagen, vielleicht sollte ich einfach wieder in den Urlaub gehen.
Aber es hat ja vorher schon angefangen, also es lag nicht nur an dir.
Stimmt, ein Glück. Es ist aktuell irgendwie das gleiche Schema in gefühlt jedem Spiel. So aus meiner Wahrnehmung zumindest, dem HFC, dem fehlt so ein bisschen das Fortune und auch das Momentum und auch all so die ganzen Tugenden, die in den ersten Saisonwochen, ich erinnere nochmal dran, wir sind mit 6 Siegen, oder der HFC ist mit 6 Siegen in die Saison gestartet, auch teilweise sehr überzeugende Siege. Und alles, was dort funktioniert hat, funktioniert aktuell nicht wirklich. Ja, die Mannschaft oder die Spieler treffen falsche Entscheidungen, die verlieren die wichtigen Zweikämpfe. Es gibt offensiv irgendwie nur noch sehr wenig Lösungen. Auch gestern nach dem Rückstand dann in Zwickau nach einer Stunde. Also es war ja dann noch genug Zeit, was zu bewegen. Es kam im Prinzip nichts mehr. Und das, obwohl die zuletzt schmerzlich vermissten Julian Damelang, Serhat Polat, wobei Serhat Polat war ja in den vergangenen Wochen dabei, Fabrice Hartmann, wieder dabei waren, auch Boka Baro war im Kader, der zuletzt auch angeschlagen war, auch Serhat Polat war im Kader, der letzte Woche angeschlagen war. Also sie sind alle nicht 100% fit, aber sind halt alle trotzdem da, haben alle trotzdem ihre Qualitäten, wie man dann auch gesehen hat beim 1-0 von Malik Fakhro, sehr gut vorbereitet von Fabrice Hartmann, der generell sehr auffällig war. Aber so der richtige Drive, um es mit Rico Schmidt zu sagen, der gestern mal wieder den HFC geschlagen hat, der fehlt aktuell so ein bisschen in Offensive.
Absolut.
Es ist nicht viel zusammen.
Ich konnte es ja am Monitor zumindest schauen, das Spiel. Es wurde ja auch übertragen. Der HFC startet eigentlich nicht schlecht. Ja, die gehen früh drauf, aggressives Pressing, aber irgendwie schaffen sie es. Also es gab Schusschancen von Elesi, aber ansonsten schaffen sie es dann nicht irgendwie so Zwang
zu erzwingen? Nee, das schaffen sie dann in dem Moment nicht. Das ist ja auch erstmal okay. Ja. Weil du gehst ja dann trotzdem in Führung. Du hast ja vorher schon die Chancen von Fatloum Elesi, wo einer vielleicht auch rein muss. Also den einen hält der Torwart von Zwickau dann auch ganz gut. Beim zweiten ist er aus meiner Sicht ein kleines bisschen überhastet. Kann, glaube ich, ein Spieler mit seiner Qualität auch noch zielstrebiger lösen. Dann gehst du ja trotzdem in Führung, was dir in der Theorie eigentlich Sicherheit geben sollte.
Ja.
Hat es dann aber nicht getan.
Nee, danach wurde Zwickau eigentlich
konstant stärker. Genau, also das Tor hat eigentlich Zwickau mehr gebracht als dem HFC.
Ja, das stimmt.
Nach 10 Minuten bis zur Pause, innerhalb dieser 10 Minuten hatte Zwickau, glaube ich, 3 ganz gute Situationen.
Ja, doch wirklich Chancen, gute Chancen, also bessere Chancen als der HFC vorher.
Und hat dann auch noch kurz vor der Halbzeit das Tor gemacht, wo dann halt auch, aber ja, eine falsche Entscheidung vom HFC der Ausgangspunkt ist. Also die Ecke, die Zwickau hatte, ist eigentlich schon halb geklärt, Pierre Weber steht da im Strafraum, hat den Ball am Fuß, hat ziemlich viel Zeit, kann ihn sich auf den linken legen, kann ihn einfach nach vorne dreschen oder übers Stadion oder sonst wohin. Er spielt ihm aber mit seinem schwächeren Rechten, dem Zwickauer, genau in den Fuß, der vorm 16er steht. Und aus der Situation entsteht dann halt das Tor. Das sind halt so die falschen Entscheidungen, die ich gerade angesprochen habe und die auch Robert Schröder und Daniel Mayer angesprochen haben.
Und noch zur Offensivpower, die der HFC einfach gerade nicht entwickeln kann. Wie viel waren es? 11 oder 12 Ecken am Ende hatte der HFC? Und
ja, das war auch gegen, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, auch gegen BFC Preußen schon so, dass der HFC sehr viele Ecken hat und sehr, also ja, irgendwie die ganze Zeit den Ball, die ganze Zeit in der Hälfte des Gegners, aber so richtig zwingend ist dann halt nichts. Und bei den Standards kommt aktuell auch sehr, sehr wenig bei rum.
Ja, und dann, wie du schon gesagt hast, ist auch irgendwie so ein bisschen das Glück, was einem fehlt, oder das Glück der anderen. Dann ist es halt in Zwickau dann auch in der zweiten Halbzeit dann ein absolut genialer Schuss, aber den macht er halt auch nicht jede Woche so.
Also, will ihm jetzt auch nicht zu nahe treten, dem Sportfreund Martens dort, aber ja, genau, wahrscheinlich
so ein feines Füßchen ist er eigentlich
nicht. Wenn er den 20 Mal versucht, dann gehen davon wahrscheinlich 10 Stück übers Fangnetz.
Ja,
das ist dann halt irgendwie
dass
die dann aktuell reingehen.
Ich glaube, Pierre Weber ist da auch nicht nah genug dran, genau. Lässt sich da auch einfach so austanzen, wie man es einfach nicht machen sollte oder wie es nicht passieren sollte. Genau. Naja. Und dann haut er den da halt rein, dann auch so Sachen wie Lennart Becker, der jetzt neu dazugekommen ist, hat auch irgendwie einen schwierigen Tag gehabt, ja, bringst du so einen rein, der ist auch derjenige, der abfälscht beim ersten Tor und so. Also es ist halt, kommt irgendwie viel zusammen, was irgendwie nicht passt, aber dadurch, dass es jetzt schon 4 Spiele ohne Sieg sind, 4 Spiele mit nur einem einzigen Punkt, kommt einfach viel zusammen. Und es kann nicht immer nur Glück sein. Es ist halt auch
der HFC
hängt da auch einfach absolut hinter seiner Leistung der ersten Wochen absolut hinterher. Gibt es da irgendeine Erklärung dafür, warum da so ein extremer Abfall ist? Hängt das mit den Spielern zusammen, die nicht da waren oder so?
Ja, klar, natürlich hängt das auch mit den Spielern zusammen. Wer ja immer noch fehlt, ist Pascal Schmiedemann. Also es war ja in den ersten Saisonwochen, erwähnen wir jetzt, glaube ich, zum 100. Mal, der mit Abstand beste Spieler.
Ja.
Der für eine unfassbare Ruhe und Sicherheit in der Abwehr gesorgt hat, aber wie es jetzt durchklingt, er ist halt Abwehrspieler. Also er ist jetzt auch nicht der verantwortlich ist dafür, dass vorne die Abläufe passen, dass man da zwingend zu Torchancen kommt. Klar, er war schon derjenige, der aus der Abwehr heraus das Spiel so ein bisschen eröffnet hat, weil er auch eine sehr hohe Passqualität hat und Schärfe und auch sehr gute diagonale Bälle mal spielt, im Zweifel. Aber
ja, eigentlich müsste man das kompensieren können.
Die Offensive müssen dann halt die Offensivleute richten.
Absolut.
Dass Pascal Schmiedemann hinten auch fehlt, das ist auch klar. Da sind Situationen in den vergangenen Spielen dabei, wo man sich denkt, ja, okay, mit ihm wäre das vielleicht so nicht passiert.
Ja.
Aber so ist es halt nun mal. Man hat jetzt aktuell nun mal die Situation, dass er am Knie verletzt ist und wahrscheinlich auch noch ein paar Wochen ausfallen wird. Man kann es nicht nur auf einen Spieler runterbrechen.
Es gab da gestern eine schöne Situation, ich weiß nicht, ob man die im Stadion so gesehen hat, am Monitor sah man es recht gut sozusagen, das war Jan Löhmannsröben, der glaube ich 3 oder 4 Mal hintereinander immer wieder den Ball erobert hat und immer wieder danach einen Fehlpass hatte. Also es war absurd. Also der hat quasi hat gerackert wie so ein Weltmeister, aber immer wieder danach den falschen Pass gespielt.
Die Situation sind mir auch aufgefallen. Das ist genauso diese Momente.
Das ist, glaube ich, so ein bisschen das Halle-Spiel gerade. Die machen, aber irgendwie funktioniert es nicht. Ja, Negativserie. Wir hatten provoziert automatisch die Frage, was kann man ändern? So, also wo kann man was ändern? Und eine Personalie, die wir ja viel, viel besprochen haben vor der Saison, ist natürlich der Trainer Robert Schröder. Du hast natürlich auch in deinem Artikel jetzt über das Spiel gegen Zwickau auch diese Frage gestellt. Wie sicher ist da sein Job? Was hörst du da?
Ja, das ist natürlich das Los des Trainers des Hallischen FC in der Regionalliga. Du bist halt dazu verdammt, um es mal ganz hart auszudrücken, irgendwie schon konstant sehr gut zu sein, wenn man dann so eine Serie wie aktuell hat mit 3 Niederlagen in Folge und 4 Spielen ohne Sieg und in 3 Spielen davon auch kein eigenes Tor geschossen. Beziehungsweise überhaupt kein Tor geschossen. Man kann ja nur ein eigenes Tor schießen. Genau, dann ergießen sich dann natürlich, vor allem so in den sozialen Medien, natürlich haufenweise Kommentare, die dann fordern, jetzt zu handeln und der Trainer sei doch der Falsche, etc., etc. Daniel Mayer hat ihm auch gestern, wir haben kurz gesprochen im Kabinengang, auch gestern nochmal das Vertrauen ausgesprochen, dass da 0,0 Diskussionen über Robert Schröder geben würde. Ja, also von daher, dem muss man erstmal so stehen lassen, vertrauen, dass er das so ist. Ich glaube, es wäre jetzt auch das Falsche, jetzt noch eine Trainerdiskussion aufzumachen. Frage ist natürlich, was jetzt am kommenden Samstag, um das gleich mal vorwegzunehmen, den Ausblick, 14 Uhr, Heimspiel gegen ZFC Meuselwitz, ist jetzt auch kein Gegner, vor dem man erstarren sollte.
In der aktuellen Situation schon.
Um Meuselwitz nicht zu nahe zu treten, aber da muss halt auf jeden Fall ein Sieg her. Und selbst wenn
erfahrene Regionalligamannschaft.
Ja, natürlich
erfahrene Regionalligamannschaft,
aber hat halt auch viel Personal abgeben müssen vor der Saison. Ja, weil sonst wird es richtig ungemütlich in den 2 Wochen. Danach ist ja Länderspielpause. Also Pokal dann für den HFC in Kemberg. Aber groß gedacht, erstmal Länderspielpause, also keine Liga. Und dann schwelt das natürlich in den 2 Wochen und dann kriegst du da als HFC, wenn das jetzt auch in die Hose geht, natürlich richtig auf die Fresse.
Ja, na, für Daniel Meyer ist natürlich auch, ich meine, wir haben das ja alles besprochen. Ich meine, das ist sein Trainer, er wollte ihn unbedingt dort haben. Es waren, glaube ich, jetzt ja auch alle nach den ersten 6 Spielen ja sowieso, aber auch mit ihm als Person sehr zufrieden. Das ist ja ein cooler Typ so. Ich glaube, da hat keiner große Probleme. Aber natürlich hängt auch Daniel Meyer ein bisschen mit an Robert Schröder.
Absolut, absolut. Also
und
das war ein All-In-Move im Sommer.
Genau.
Er sollte ja genau für das stehen, was unter Marc Zimmermann in der zweiten Saisonhälfte gefehlt hat. Also man muss ja nochmal, wir haben es ganz kurz rekapituliert, Marc Zimmermann hat ja die Mannschaft letztes Jahr übernommen, wo es keine Mannschaft gab. Hat dann diesen bunt zusammengewürfelten Haufen relativ schnell zusammengeführt, ist Vizemeister geworden, Pokalsieger, wenn auch glücklich, das muss man auch nochmal hinterher schieben. Was aber gefehlt hat, ist ja so die fußballerische Dominanz und generell so die spielerische Weiterentwicklung, auch die Weiterentwicklung von einzelnen Spielern. Genau deswegen hat man Robert Schröder geholt, aktuell. Und in den ersten 6 Spielen, fand ich, war das auch zu sehen. Also der HFC hat jetzt nicht jeden Gegner komplett an die Wand geklatscht, aber das darf man auch nicht erwarten, weil es ist halt immer noch, andere Mannschaften sind immer noch auch relativ fähig.
Aber diese Souveränität war mehr da, ja.
Genau, die Souveränität war da. Man hat die Spieler halt ziemlich sicher eigentlich gewonnen. So, selbst wenn es nur 1-0 war, war das selten in Gefahr. Oder auch so in Greifswald, wo du 2-0 gewinnst, war das jetzt wenig in Gefahr. Aber aktuell ist das auch so fußballerisch eher ja so eine Rückwärtsentwicklung.
Absolut, absolut. Und ich glaube, auch wenn Daniel Meyer jetzt sagt, er unterstützt da Robert Schröder und da gibt es erstmal keine Diskussion, sehe ich ja auch so, ist vollkommen in Ordnung, das wäre jetzt Quatsch, darüber zu reden, aber HFC im Mittelfeld, das geht natürlich nicht lange gut. Also da kommen wir nicht bis Weihnachten, wenn das so weitergeht. Nee,
zumal du ja dann nach der Pokalpause, Länderspielpause, dann spielst du Inhaltklinike bei Jonas Niedfeld quasi.
Der trifft, wie er will. Das ist ja auch eine Ironie der Geschichte.
Hat ja letzte Woche auch mal thematisiert. Beim HFC wollte man ihn dann nicht mehr so richtig oder konnte ihn nicht bezahlen. So die Meinungen gehen ja auseinander. Jonas Niedfeld hatte mir ja mal gesagt, er wäre hätte auch gern nochmal nachverhandelt mit dem HFC. Gab es damals nicht, ist auch egal, jetzt ist er in Altklinike und hat halt jetzt schon nach 10 Spieltagen 9 Tore. Schießt da die ganze Liga zusammen. Beim HFC wünscht man sich halt genau gerade jemanden, der dann vorne einfach die Dinger macht. Wobei Malik Fakro gestern Tor gemacht hat, auch ansonsten gute Leistung aus meiner Sicht. So als Wandspieler hat sehr viele Bälle festgemacht und weitergeleitet. Also hoffen wir mal, dass es so bleibt und dass er jetzt so langsam reingefunden hat, der ja auch schon von den Fans wieder kritisiert wurde. Wie das halt auch so das Los des HFC-Stürmers ist.
Ja, absolut, aber man muss auch dazu sagen, seit Terence Boyd eigentlich hat man auch keinen mehr, der richtig
war. Genau, das hat Daniel Meyer, ich habe letzte Woche mal mit Daniel Meyer über das Thema gesprochen, er hat auch zu mir gesagt, so, welcher Stürmer hat denn in Halle in den vergangenen Jahren funktioniert? Die einzigen, die er dann genannt hat, waren Timo Furuholm und Terence Boyd. Furuholm ist noch mal eine ganze Ecke weiter vor Terence Boyd. Ja. Und vielleicht noch ganz nett, auch wenn ich das da so nicht aufgeschrieben habe, ich glaube, das kann man auch so sagen, bei Terence Boyd hat er auch gesagt, der hat offenbar einfach so dicke Eier, dem geht jegliche Kritik.
Ja, der war natürlich auch eine andere Kategorie Spieler insgesamt. Ja, ich meine, nach jedem Spiel hat er irgendwie Sachen erzählt, die einfach nach außen eine große Wirkung hatten, war natürlich von HFC ein absoluter Glücksgriff damals. Das stimmt. Okay, die ganze Krise können wir damit im Prinzip erstmal abhaken.
Wir können die Krise abhaken, wir können aber auch eine richtig gute Überleitung schaffen, weil auf unserem cleveren Thementitel steht ja jetzt hier nochmal so ein bisschen so ein Recap zum Spiel gegen Chemie Leipzig, was vor 2,5 Wochen war, glaube ich, 2 Wochen?
Nur 2 Wochen, an dem Freitag.
Genau, vor 2 Wochen an dem Freitag, was ja das große Thema im letzten Podcast war. Und Robert Schröber hat gestern auf der Pressekonferenz nach dem Spiel gesagt, so mit den Ereignissen nach dem Chemiespiel und dann natürlich auch den sieglosen Spielen danach, das hat was mit der Kabine gemacht. Das hat die Spieler so ein bisschen, also die Menschen in der Kabine so ein bisschen verändert, die ja dann, wenn es angepfiffen wird, zu Fußballprofis quasi werden. Aber das wahrscheinlich nicht komplett abschütteln können. Und was wir meinen, sind natürlich die Ausschreitungen.
Ja, absolut. Wir hatten ja darüber gesprochen, das war ja auch, glaube ich, bundesweit extrem beachtet, diese Ausschreitung, die so natürlich auf keine Art und Weise gehen. Wir haben das ja alles sehr intensiv besprochen, dass das total, total verrückt ist, was da abging. Ja, und jetzt gab es Sportgerichtsurteile zumindest, also in Richtung der Spieler, das ist dann schon zumindest mal
Genau, im Laufe der vergangenen Woche gingen die ersten Urteile raus. Also es gab ja davor schon eins gegen Fabrice Hartmann vom HFC, der einen Spieler von Chemie Leipzig, der auf dem Weg in die Kabine war, der quasi vor den Fans des HFC, also wir können es ja nochmal ganz kurz rekapitulieren, es gab dort schon vor dem Spiel ja Provokationen von den Chemie, also von den Leipziger Fans, die Pyro in Fanblöcke oder in HFC-Blöcke geworfen haben, in den Familienblock, wo ja Eltern mit ihren Kindern stehen und wo halt ganz normale Leute sitzen, keine Ultras, keine Hardcore-Fans.
Ja.
So ging's los. Das ging dann nach dem Spiel weiter. Da wurde auch noch auf das Spielfeld, wenn ich mich noch richtig erinnere, Pyro geworfen und auch wieder in Blöcke. Und das hat dann halt die Fans des HFC ja dazu ermutigt, das Feld zu stürmen. Die sind dann quer über den Platz gerannt. Was auch völlig daneben ist.
Genau.
Also alles komplett daneben. Das hat alles nichts im Fußball zu suchen. Genau, so hat sich das dann halt ergeben und dann kam es auch zu Auseinandersetzungen zwischen Spielern von Chemie Leipzig und Fans des HFC. Die Spieler von Chemie sind dann daraufhin in die Kabine geflüchtet und dabei hat Fabrice Hartmann einen Spieler weggecheckt, so kurz vor dem Kabinengang, hat dafür 2 Spiele Sperre und 750 Euro Geldstrafe bekommen. Und es gab auch handfeste Auseinandersetzungen im wahrsten Sinne des Wortes zwischen Spielern von Leipzig und HFC-Fans. Und deswegen sind jetzt im Laufe der vergangenen Woche Urteile ergangen. Da wurde einmal der Leipziger Walle und Aligi für 2 Spiele gesperrt, also wie Fabrice Hartmann. Er muss auch wie Fabrice Hartmann 750 Euro Strafe zahlen. Und Julian Weigel wurde sogar für 5 Spiele gesperrt. Der soll einen Fan, der da auf dem Feld war, mit hohem Tempo und sehr intensiv umgestoßen haben.
Ja, ich kenne ich kenne Videoaufnahmen, da sieht man das so ein bisschen, aber ja, eben das genau nicht so extrem. Da gab es anscheinend Videoaufnahmen, die das zeigen.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe keine Videoaufnahmen davon gesehen, weil ich zu dem Zeitpunkt auch noch im Urlaub war. Und ich wollte mir so einen Blödsinn dann auch nicht angucken, wenn ich ganz ehrlich bin. Genau, er wurde jetzt halt gesperrt. Also ich kann jetzt nichts dazu sagen, ob das jetzt 5 Spiele, ob das gerechtfertigt ist. Und da ich auch kein Sportrechtler bin, weiß ich jetzt auch nicht, was da für mögliche Sperren überhaupt so in Schwebe waren. Jedenfalls hat sich Chemie darüber aber sehr echauffiert, hat das Urteil weltfremd und skandalös genannt. Und die Spieler würden ja dadurch zu Freiwild erklärt werden. Ja, kann man so machen, weiß ich jetzt nicht, ob 5 Spiele Sperre, ob das dann so gerechtfertigt ist und generell so in dieser ganzen Gemengelage, aber was mir halt irgendwie da bei allen möglichen Stellungnahmen von allen Seiten zu kurz kommt und jetzt in dem Fall halt von Chemie, dass dieser ganze Scheiß ja eigentlich auch von den eigenen Fans ausging, das wird dann irgendwie immer vergessen und man stellt sich dann halt irgendwie so gefühlt nur als der benachteiligte Club jetzt hin. Weiß ich nicht, ob man sich damit auch irgendwie gefallen tut.
Ja, also ob es die 5 Spiele sein mussten. Ich meine, er hat dann, also ich glaube, es war ein bisschen, weil er auch so mit Anlauf und so soll er da auf den Fan losgegangen sein. Ob das dann 5 Spiele sind oder so, vielleicht ein bisschen viel, aber ja, absolut. Das haben wir auch beim letzten Mal gesagt, dass auch die ersten Reaktionen immer waren, die anderen. Und dann so ein bisschen, ja, wir haben vielleicht auch mitgemacht, aber es ist schwierig, zumal, das haben wir beim letzten Mal auch schon kurz gesagt, ist ja auch für alle Debatten, die um Fankultur sind und so, einfach total, total toxisch ist, wenn solche Sachen kommen. Da kann man ja überhaupt nichts mehr, da kann man den Hardlinern da auf Verbandsseite oder welcher Seite auch immer ja überhaupt keine Argumente mehr nennen, wenn sowas passiert. Ja, also so hinsichtlich Fankultur, was alles erlaubt sein sollte und darf und so.
Ja, da können Fans, die irgendwie so Spaß an Pyro haben und da Choreografien machen wollen, etc., etc. Die können dann mit Worten, können die aufbauen, was die wollen bei irgendwelchen Vertretern. Wenn es dann 10 Vollidioten gibt, die im Stadion mit so einem Zeug umherwerfen, dann reißen die das alles wieder mit dem Arsch ein.
Und international sieht man es ja schon, dass auch Vereine dann durchaus dazu übergehen, zu sagen, es kommen halt gar keine Gästefans mehr.
Ja.
Also das war jetzt das Frankfurt-Neapel-Beispiel zum Beispiel,
wo Neapel
einfach sagt, nee, wir wollen die hier nicht.
Das ist ja auch was jetzt den Vereinen noch droht. Also
da wollten wir auch ein bisschen gucken,
das Thema weiterzuspinnen. Es gab jetzt bisher noch keine Urteile gegen die Vereine, gegen die Beteiligten, also gegen den HFC und Chemie Leipzig, die da beide definitiv auf jeden Fall schon mal sehr, sehr hart zur Kasse gebeten werden. Also ich glaube, da sind so Strafen von bis zu 50.000 Euro drin, was schon sehr knackig ist. Also ich glaube, davon könntest du einen sehr, sehr guten Spieler ein Jahr lang finanzieren. Also wirklich einen sehr, sehr guten Regionalligaspieler könntest du da ein Jahr lang finanzieren. Genau, es gibt aber auch noch die Möglichkeit, dass es da dann Blocksperren geben wird, bis hin sogar zu Geisterspielen.
Ja, das ist, ja, also Man kann dann ja auch, also ich bin gespannt, wie sie dann darauf reagieren sozusagen. Wahrscheinlich werden sie dann auch sagen, dass viel zu hoch das Urteil ist, aber was will man als Verband da noch machen?
Ja, also Chemie hat ja jetzt auch schon angekündigt, wenn soweit sie das schriftliche Urteil haben, weiß ich nicht, ob das jetzt schon der Fall ist, gegen diese 5-Spiele-Sperre gegen Julian Weigel Einspruch einzulegen. Weiß ich nicht, die Vereine werden sicherlich auch irgendwie Einspruch einlegen oder zumindest prüfen, je nachdem, was halt rauskommt am Ende, wie viel Erfolg man dann damit hat. Das ist wieder eine andere Sache.
Ja, also wir werden gucken, werden dann natürlich dranbleiben. Eine Sache noch, die Stierlin-gelb-rote Karte wurde natürlich zurückgenommen.
Ja, die wurde erwartungsgemäß zurückgenommen.
Aber diese Nummer, dass das Spiel wiederholt werden könnte,
da hat sich der HFC dagegen entschieden, da irgendwie nochmal dem Ganzen nachzugehen.
Und ich hatte ja Hoffnung.
Sind wir mal ehrlich, das würde auch lächerlich kommen.
Absolut. So, jetzt haben wir noch ein paar kleinere Sachen. Noch eine Verpflichtung, die habe ich ja vorhin schon kurz angesprochen, stand gestern gleich auf dem Platz, Lennart Becker.
Genau.
Ex-Kapitän U19 der Bayern. Warum hat man den
sich genau, der noch kam, geholt? Der kam zwischen den Spielen gegen Chemie Leipzig und dann beim Chemnitzer FC, was ja an dem darauffolgenden Mittwoch stattgefunden hatte. Was 0-3 verloren ging, was so quasi der ganz bittere Anfang dann noch war von dieser Krise. Warum hat man den noch geholt? Weil man halt sich umgeschaut hat, um im Mittelfeld noch ein bisschen körperliche Präsenz dazu zu bekommen. Lennart Becker ist einen knappen 1,90 Meter groß, ist auch eine gute Erscheinung, also körperlich auf jeden Fall bereit für Regionalliga-Fußball, für Männerfußball. Hat dann in Chemnitz auch schon mal ein paar Minuten gespielt, ich weiß nicht, 10 vielleicht oder so. Saß dann gegen den BFC Preußen 90 Minuten auf der Bank. Gestern hat er dann angefangen, war anstelle von Max Kulke im Mittelfeld, der aktuell auch so ein bisschen in seiner Form hinterherläuft. Und er hat körperlich gut dagegen gehalten, aber man hat ihm schon auch noch angemerkt, dass er ein bisschen Lehrgeld gezahlt hat. Also so mit Ball am Fuß war er sehr sorglos unterwegs teilweise, wurde ihm auch ein, zweimal der Ball abgenommen dann von Zwickau und das ist natürlich so 30, 35 Meter vor dem eigenen Tor sehr semi-optimal. Da ist er vielleicht noch ein bisschen mehr Zeit gewohnt, wenn man dann mit der U19 des FC Bayern gegen wahrscheinlich meist schwächere Gegner spielt, dass man da als Sechser ein bisschen mehr Luft hat und man ein bisschen mehr überlegen kann, was man jetzt macht. Da wird er sich auf jeden Fall noch dran gewöhnen müssen. Ist natürlich auch in so einer Situation dann ein bisschen undankbar vielleicht auch gewesen, da dann gestern in Zwickau auch noch, wo es irgendwie immer ekelhaft ist, wo der HFC zum letzten Mal 2008 gewonnen hat. Glücklicherweise war es nicht windig gestern, weil wenn es mal ein bisschen windig ist, in Zwickau sind die Ecken alle offen, dann pfeift es über den Platz.
Ist das so?
Ja, das ist wirklich so. Von daher hat er noch ein bisschen Lehrgeld zahlen müssen, aber ich glaube, dass er schon eine Bereicherung ist. Er hat ja auch lange in Braunschweig jetzt im Sommer mittrainiert, bei einer Zweitligamannschaft. Die haben sich dann am Ende gegen die Verpflichtung entschieden, aber dass er da jetzt nicht nur mal 2-3 Tage vorspielen durfte, sondern ich glaube, es waren 2 Wochen oder 2,5 Wochen oder vielleicht sogar noch ein Tick länger, weiß ich gar nicht genau. Das zeigt ja schon, dass da fußballerisch auch Qualität vorhanden ist. Er hat jetzt auch einen recht langfristigen Vertrag beim HFC unterschrieben für 2 Jahre mit Option für noch ein weiteres Jahr. Und ich denke mal, dass er da durchaus nochmal ein beliebendes Element ist.
Absolut. Keine schlechte Verpflichtung, aber aktuell hilft er jetzt auch noch nicht sofort weiter, was aber auch nicht zu erwarten war.
Ja.
Okay, dann noch unser Dauerthema, Lieblingsthema oder fast schon nicht mehr Lieblingsthema. Ich höre dir schon an, dass das gar nicht mehr so das Lieblingsthema ist. Aufstiegsreform.
Ja,
Und du hast mir hier so schön aufgeschrieben, die Aufstiegsreform wird zur Lame Duck.
Genau, um das vielleicht
erklär das sagen, doch mal. Das ist
mal. Also ein Begriff aus dem Amerikanischen. Vor allem wird das immer gerne verwendet, so in Politikkreisen, wenn man dann nicht mehr so wirklich handlungsfähig ist. War auch bei der ehemaligen Bundesregierung dann so. Jedenfalls, um das auf das Thema runterzubrechen, es wird sehr ermüdend langsam, weil man das Gefühl hat, dass der DFB irgendwie alles versucht, um dieses ganze Thema zu entschleunigen, wie es Daniel Mayer gesagt hat, und um es alles irgendwie zu verlangsamen, um dann vielleicht doch nicht handeln zu müssen und so. Also ich weiß nicht, Bernd Neuendorf hat sich da zwar immer hingestellt und wir unterstützen euch, also der Präsident des DFB und sich als Fürsprecher auch so hingestellt, aber also das Handeln des DFB, das ist dem irgendwie, geht dem irgendwie komplett konträr. Es wird alles sehr, sehr langsam und
ja, es wurde ja gesagt, es wurde eine Arbeitsgruppe jetzt eingerichtet,
genau,
sozusagen, aber
genau.
Das dauerte dann wieder mal ewig.
Die Vertreter aus dem Nordosten, wo ja dann Daniel Mayer und vor allem Tommy Heder, der Geschäftsstellenleiter vom Chemnitzer FC, die stehen in der ganzen Sache ja so ein bisschen voran als Gesichter, haben dann ein paar Anfragen an den DFB gestellt und es hat wohl sehr, 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 sehr lange gedauert, bis mal ein paar Rückmeldungen kamen. Dazu hieß es eigentlich oder war der eigentliche Hoffnung, dass 2 Vereinsvertreter aus jeder Regionalliga in der Arbeitsgruppe sitzen werden. Jetzt ist es nur noch einer.
Und was damit, dazu führt,
wie Tommy Heder gesagt hat, dass die Verbände halt die Vereine jederzeit überstimmen können, weil sie jetzt eine Mehrheit von 7-5 Stimmen in der Arbeitsgruppe haben. Ja, dann weiß ich auch nicht. Also,
dabei gibt es ja eigentlich, also die hatten ja auch, also zwischendrin war auch noch so ein, wie hieß das, Nicht-Aufstiegsspiel oder so, Chemnitz gegen Offenbach, Kickers Offenbach, glaube ich.
Nee,
oder?
Gegen Kassel.
Egal, wir gucken nochmal nach. Also da war so ein bisschen wirklich Zug drin, so, da schien es voranzugehen. Ja, es haben sich jetzt auch, glaube ich, 49 oder so, sehr, sehr viele Vereine schon dazu bekannt, also auch, dass da was gemacht werden würde, also auch große Vereine wie Hertha oder Schalke und so.
Auch aus allen möglichen Regionen. Also das ist schon ein Thema, was auch die Vereine angeht, also das, und bei der DFB. Also ich habe wirklich das Gefühl, dass sie alles Mögliche versuchen, um das ganze Thema klein zu halten und langsam zu halten. Und auch wenn man mal so ein bisschen nachforscht und mit Beteiligten spricht, die dann bei etwaigen Sitzungen waren, auch beim DFB, ist dann durchaus auch die Ansage kommt, naja, wir wollen jetzt aber auch nicht, dass das Thema medial zu groß wird und so. Aber es ist halt aktuell nur an diesem Standpunkt, wo er ist, weil es halt medial groß gemacht wurde von den Vereinen. Vor allem natürlich aus dem Nordosten, die diese ganze Initiative im, weiß ich gar nicht mehr, Februar, März gestartet hatten. Sonst wären wir da jetzt, glaube ich, nie an dem Punkt. Sonst hätte dann ja so alle zwei Jahre sich mal wieder jemand geäußert, so wie in der Vergangenheit Klaus-Dieter Wollitz von Energie Cottbus oder wie auch mal hier und da mal jemand anders. Oder jetzt im vergangenen Sommer, man erinnert sich ja vielleicht noch dran, Lok Leipzig, wo ja, glaube ich, Jamal Zian nach dem Spiel unter Tränen auch noch gesagt hat, dass das dass diese ganze Regelung der größte Mist ist. Aber es wäre dann halt verpufft nach drei Tagen. Und wir sind jetzt aktuell nur an dem Stand, weil die Vereine aus dem Nordosten das halt so groß gemacht haben.
Ja, und ich glaube, deswegen würde auch, wenn der DFB jetzt vorhätte, das irgendwie zu verzögern, so einzuschläfern und so weiter, ich glaube, das würde daran auch scheitern, weil ich nicht das Gefühl habe, dass der Nordosten da oder dass die Vereine, die dabei sind, jetzt einfach sagen, na gut, dann machen wir es halt nicht.
Das Ding ist, ich glaube, es würde eher dagegen sprechen, es würde eher nur noch lauter werden. Noch lauter und mit noch anderen drastischeren Mitteln vielleicht. Also Daniel Mayer hat ja schon öfter mal so gesagt, man könnte da auch mal vor ein ordentliches Gericht ziehen. Er kennt sich ja damit aus als Volljurist. Oder halt bei Spielen Protestaktionen machen, dass man sich wirklich vielleicht mal wie 20, 30, vielleicht sogar 90 Minuten den Ball nur quer hin und her schiebt. Es gibt da sicherlich Möglichkeiten. Und ja, hoffen wir mal nicht, dass es so weit kommt, weil das will auch keiner sehen.
Ja.
Aber so richtig, richtig große Bereitschaft vom DFB, zumindest so das, was man so hört und querliest und mitbekommt, die sehe ich da zum Beispiel zumindest nicht.
Also das Thema wird uns noch eine Weile beschäftigen, glaube ich, gehe ich fest von aus.
Leider Gottes, ja.
Jetzt beschäftigt uns aber erstmal ganz, ganz aktiv noch der HFC, das eine Spiel jetzt vor der Länderspielpause, beziehungsweise dann Pokalpause, oder nicht Pokalpause, ich spiele ja dann Pokal.
Genau.
Genau, vor dem Pokalspiel. Okay, dann würde ich sagen, sind wir durch.
Ja, kann ich nochmal
ganz kurz sagen, dass es jetzt am Samstag 14 Uhr gegen den ZFC Meuselwitz geht und dann danach die Woche.
Ich glaube, es ist ebenfalls Samstag 14 Uhr bei Rot-Weiß Kemberg. Ein Landesligist im Pokal.
Wahnsinn. Okay, dann hören wir uns in zwei Wochen wieder und ich glaube, da bin ich dann nicht mehr da. Ich glaube, da bin ich weg. Naja, egal. Wir werden sehen. Irgendjemand wird vor Mikrofon sitzen.
Ich werde den Anfangsspruch über Wochen einstudieren.
Das ist gar nicht so einfach.
Ich weiß.
Gut. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und dann bis in zwei Wochen. Bis bald.
Macht's gut.
Ciao.
Chemie kennt keine Liga. Der HFC-Podcast der Mitteldeutschen Zeitung.